Es ging dann auch alles total schnell. Also wir haben wirklich innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, es waren wirklich nur 2 Wochen nach diesem Abend, beide schon unseren Job gekündigt gehabt.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff und ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Ich unterhalte mich hier ja regelmäßig mit Menschen, die den Sprung ins kalte Wasser gewagt haben. Und diese Woche sind bei mir im Podcast zu Gast Jessica und Stephanie von Hoofment. Die beiden kennen sich schon seit langem und die ganze Idee begann an einem Mädelsabend und wurde dann aber auch relativ schnell umgesetzt. Also es wurde nicht lange gefackelt und dann ging es los, zunächst im Kinderzimmer von Stephanie, in dem ehemaligen Kinderzimmer, was dann kurzerhand in ein Büro umfunktioniert wurde und auch in ein Nähstudio. Und seitdem geht es mit dem Unternehmensaufbau erfolgreich los. Und wie das alles natürlich angefangen hat, wie es dazu gekommen ist und wie es jetzt aktuell läuft, dazu haben wir uns im Podcast unterhalten. Ich wünsche euch jetzt also viel Spaß mit dieser Folge und freue mich natürlich wie immer über Feedback, was ihr mir gerne bei Instagram oder LinkedIn dalassen könnt. Teilt auch gerne eure Lieblingsstelle der heutigen Folge und markiert mich einfach bei Instagram @kalteswasserpodcast oder LinkedIn Tilman Vorhoff. Und dann gibt es als kleines Dankeschön in der nächsten Folge ein Shoutout in den Shownotes. Das war's zunächst von mir und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo Jesse, hallo Steffi, schön, dass ihr dabei seid hier im Kalten Wasser Podcast.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was ihr mit Hoofment gestartet habt. Das ist eure Bekleidungsreitsportmarke. Und ihr beiden seid begeisterte Reiterinnen. Ihr kennt euch schon seit 15 Jahren, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin. Seid befreundet, seid auch schon gemeinsam am Reiten gewesen. Ja, da ist so ein bisschen für mich die Frage am Anfang, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Wie lange kennt ihr euch schon? Wo kommt ihr her?
Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, wir kennen uns tatsächlich schon sogar länger als 15 Jahre, glaube ich, haben uns auch über den Reitstall kennengelernt, sind immer als Kinder schon zusammen geritten und wussten eigentlich nie, dass wir zusammen gründen würden und kommen beide aus dem Süden von Hamburg, sitzen im Moment in Buchholz mit unserem Office, wobei wir bald umziehen werden, da können wir nachher mehr zu erzählen und jetzt haben wir zusammen Hoofment gegründet, wie du gerade schon gesagt hast.
Ihr sitzt in Buchholz. Im Hintergrund sehe ich, ihr seid jetzt kurz vorm Umzug. Das heißt, wo genau sitzt ihr jetzt?
Wir sitzen in Buchholz in der Nordheide, heißt das. Beziehungsweise ist hier wirklich so ein kleines Dorf, das heißt Holmseppensinn. Und wir sind hier im Haus meiner Eltern und haben quasi unser erstes Office ganz Klischee-Startup-mäßig in meinem alten Kinderzimmer. Und waren jetzt hier das erste Jahr, beziehungsweise fast 1,5 Jahre schon. Und jetzt freuen wir uns aber sehr, dass wir bald umziehen, weil unser Zimmer platzt hier wirklich aus allen Nähten.
Genau, also wir haben im Februar 2020 gegründet und sind dann mit unserem Online-Shop im Oktober 2020 online gegangen, also jetzt fast ein Dreivierteljahr schon. Und es kommen natürlich immer mehr Produkte dazu, weil wir erst eine Winterkollektion hatten und jetzt natürlich die Sommerkollektion. Und da wird es jetzt hier langsam echt schon kuschelig.
Okay. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen chronologisch beschrieben, wie es so mit euch losging. Februar 2020 die Gründung und dann ein halbes Jahr später der Online-Shop, der online gegangen ist. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen weiter zurückdrehen. Wann kam euch denn die Idee, dass ihr gemeinsam Hoofment starten wolltet oder wollt? Steffi, du hast vorher eine Ausbildung gemacht zur Damenmaßschneiderin und hast dann auch nochmal studiert Mode- und Designmanagement. Und Jessi, du hast eher so Tourismus- und Eventmanagement studiert und dann auch noch was, das nennt sich Air Transport Management. Das habe ich auch zum allerersten Mal jetzt gehört. Und das Ja, bei Steffi, da sehe ich das, da sehe ich die Verbindung auch schon, ne, mit der Mode und dass das natürlich dann auch was ist, was in deinen Bereich fällt. Bei dir, Jessie, hast du nochmal so ein bisschen eine Abzweigung genommen. Wie kommt es, dass ihr dann jetzt euch gefunden habt und gesagt habt, wir starten eine nachhaltige Reitsportmarke, Hoofman?
Also die Idee ist eigentlich im Winter 2019 entstanden und ist einfach daraus entstanden, dass wir irgendwie beide schon immer irgendwas Eigenes machen wollten, aber uns alleine nie so richtig getraut haben. Und ich hatte quasi die Idee zu Hoofman schon. Also ich wusste, dass ich auf jeden Fall was im Nachhaltigkeitsbereich machen möchte. Am liebsten natürlich in der Mode, weil es einfach mein Fachbereich ist. Und der Reitsport liegt da einfach super nah, weil wir uns dann natürlich total auskennen und wissen, worauf es ankommt, was die Bekleidung da für Fähigkeiten haben muss. Und dann war das echt so ein ganz normaler Mädelsabend sozusagen. Und wir haben einfach gequatscht und dann habe ich das irgendwann erzählt, dass ich das voll gern machen wollen würde und mich aber irgendwie nicht so richtig traue. Und ja, dann ist Jessie eingestiegen und irgendwie hat sich das dann so langsam entwickelt.
Es ging dann auch alles total schnell. Also wir haben wirklich innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, es waren wirklich nur 2 Wochen nach diesem Abend, beide schon unseren Job gekündigt gehabt. Also das war irgendwie, okay, wir machen das, wir finden das super. Es gibt da auch eine Marktlücke. Also es gibt noch nicht so viel nachhaltige Reitbekleidung, beziehungsweise im gleichen Jahr wie wir haben noch 2, 3 andere auch gegründet, die sich aber ein bisschen anders ausrichten. Aber insofern haben wir gleich gesagt, okay, es ist sowohl was einfach noch fehlt, was wir machen wollen und wo wir voll hinterstehen. Deswegen haben wir da auch nicht lange gefackelt.
Mhm. Bei dem Mädelsabend, das war jetzt nur Mädelsabend mit euch beiden oder war das eine größere Gruppe?
Nee, das war eine größere Gruppe. Also wir haben wirklich im Stall quasi so eine Mädelsgruppe und wir kennen uns alle schon seit Ewigkeiten. Also wir haben alle relativ gleichzeitig unsere ersten Ponys bekommen. Und seitdem sind wir so eine, wie viele sind wir? 5, 6, 7 Leute. Und ja, treffen uns halt regelmäßig und machen dann richtige Klischee-Pferdemädchen-Mädelsabende.
Sehr gut. Mit ein bisschen Sekt.
Genau.
Okay. Und was haben dann eure Freundinnen gesagt, als du auch zum ersten Mal so einfach davon erzählt hast und Jessie auch direkt eingestiegen ist? Was war so das erste Feedback, was ihr sozusagen zu der Idee bekommen habt?
Also die fanden es auf jeden Fall natürlich super. Das gar keine Frage. Aber es ist natürlich auch so, das ging mir ehrlich gesagt im Vorwege auch so, dass viele nicht so viel über nachhaltige Mode einfach wissen. Weshalb es natürlich super wichtig ist, dass Steffi über die ganzen Materialien schon so viel wusste und sich da schon voll reingelesen hatte, auch die einzelnen Unternehmen teilweise schon kannte, die uns dann mit Stoffen geliefert haben und so weiter. Aber natürlich war es so, dass dann erstmal auch die ein oder andere Freundin gesagt hat, okay, nachhaltige Mode, klar haben wir schon oft bei Steffi gehört, aber wie wird das dann bei Reitbekleidung aussehen, ne? Aber grundsätzlich war da eigentlich der Support von allen Leuten. Also ob es jetzt Familie ist, die haben sich auf beiden Seiten riesig gefreut. oder auch bei Freunden eigentlich immer riesengroß. Und wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, dass sobald wir das erzählt hatten, jeder wirklich versucht hat, Kontakte anzusprechen, locker zu machen, wer uns noch helfen könnte oder wer noch mal Ideen hat. Und jeder hat irgendwie versucht, was beizutragen. Also das war wirklich überwältigender Support, der da auf uns eingeprasselt ist. Positiv.
Okay, also eine unterstützende Gruppe auf jeden Fall direkt von Anfang an gehabt. Und wahrscheinlich auch einige Testerinnen, wenn dann die ersten Stücke fertig waren. Bis dahin hat es natürlich vielleicht noch ein bisschen gedauert. Also du hast gerade schon gesagt, Steffi, du hast ja schon im Vorfeld, wusstest quasi schon auch, wo man entsprechende Stoffe herkriegen kann durch deine Vorerfahrungen. Wie ging es dann weiter? Also ihr habt euch dann, anscheinend habt ihr den Abend nicht zu viel Sekt getrunken, dass ihr das am nächsten Tag schon wieder vergessen habt, sondern die Idee ist dann sozusagen an dem Abend geboren. Und ihr habt euch tatsächlich ja gesagt, okay, wir machen das. Wie ging es dann weiter? Was habt ihr dann am nächsten Morgen gedacht? Habt ihr gedacht, okay, was haben wir uns da eingebrockt oder wie habt ihr dann gestartet?
Nee, also eingebrockt echt gar nicht. Wir haben uns ehrlich gesagt total gefreut und waren super euphorisch und haben, glaube ich, die nächsten 3 Abende telefoniert.
Bis 1 Uhr nachts, weil wir beide noch im Job waren.
Genau. Und haben schon über Namen nachgedacht. Also die ganze Namensfindung stand dann natürlich an. Wie wollen wir uns überhaupt nennen? Haben super viel recherchiert, was Konkurrenz angeht, was ja, den Markt überhaupt angeht, die Zielgruppe, wen wollen wir ansprechen. Also haben so langsam das Konzept entwickelt und dann fing es natürlich an, die Produkte zu entwickeln. Und
wie seid ihr da vorgegangen? Also ihr habt einfach geguckt, mal wie viele Reiterinnen, Reiter gibt es eigentlich in Deutschland oder genau. Was war da eure Ansatz? Okay, ja. Da gibt es so Statistiken zu.
Ja, auf der FN, also die FN ist die Deutsche Reiterliche Vereinigung und da haben die so ein paar Daten aufgelistet, wie viele Reiter es in Deutschland gibt, wie viele davon regelmäßig reiten, wie viele davon ein eigenes Pferd haben und da gibt es überall Daten zu. Das war auch sehr interessant, also sind tatsächlich mehr Menschen, als man denkt. Also wir dachten auch so, cool, also die Zielgruppe ist echt groß und wir sehen da auch total Potenzial nach wie vor drin. Und gerade weil Reiter natürlich auch die Verbindung zur Natur haben.
Ja, und also es ist ja zum einen, manche betreiben es ja als Sport, aber diejenigen, die es als Hobby auch noch irgendwie noch ein Pferd haben, ist wahrscheinlich noch größer die Gruppe. Es ist jetzt das, was ich so mitbekommen habe, also ich habe 1-2 Cousinen, die auch ein Pferd haben. Die eine war auch mal stark mit dabei, so im Leistungssport. Und es ist ja kein so günstiger Sport bzw. Hobby. Deswegen könnte man erstmal vermuten, dass es jetzt auch gar nicht so eine große Gruppe ist. Aber ihr habt dann festgestellt in eurer Recherche, okay, das ist eine, da ist das Potenzial da, dass da genug Abnehmerinnen und Abnehmer vielleicht potenziell auch sind und die natürlich dann auch ja finanzstark sind oder stärker als jetzt. Also es ist jetzt nicht der typische Jugendliche, der irgendwie dann diese Fast Fashion kauft, sondern diejenigen, die Reitsport betreiben oder Pferd haben, können sich natürlich auch leisten, ein bisschen mehr für hochwertige Kleidung auszugeben, beziehungsweise machen es wahrscheinlich sowieso auch schon in Richtung Nachhaltigkeit und Qualität. Okay, das heißt, ihr habt dann da das Potenzial festgestellt. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann ging es an die Produkte. Und das Positive daran ist natürlich, dass wir die Produkte selbst entwickeln können. Also durch meine Ausbildung kann ich komplett die Entwicklung selbst bei uns machen, kann den Papierschnitt entwickeln. Also ein Produkt entsteht quasi erstmal natürlich auf einer Zeichnung und dann macht man einen Papierschnitt, den man dann auf den Stoff legt und ausschneidet und daraus näht man dann das Produkt. Und das alles können wir halt selbst machen. Das passiert natürlich sonst in den Produktionsfirmen. Das spart uns natürlich ordentlich Zeit, weil dadurch dieses ganze Hin- und Her-Geschicke von Prototypen wegfällt und die ganze Warterei. Also das ist für uns natürlich echt ein Vorteil. Und natürlich auch, dass wir es wirklich genau so machen können, wie wir es haben wollen. Also ich habe was im Kopf und kann es einfach genauso umsetzen.
Das heißt, du hast ja erstmal die Stoffe bestellt, mit denen du arbeiten willst und hast dann angefangen, da entsprechend Kleidungsstücke draus zu entwerfen und zu fertigen.
Ja, genau. Also ich hatte vorher schon ein paar Kontakte zu Lieferanten und habe dadurch schon so ein bisschen, also wusste, an wen ich mich wenden kann, wer vielleicht geeignete Stoffe hat. Und ich lasse mich auch tatsächlich sehr gern von Stoffen inspirieren. Also meistens fange ich tatsächlich an, mir einen Stoff auszusuchen und mir danach erst auszudenken, wie das Produkt darin aussieht. Also so rum.
Es ist natürlich aber auch so, dass gerade in der Reiterei die Stoffe super resistent gegen Reibung etc. sein müssen. Also es ist schon schwierig, da die richtigen Stoffe zu finden. Und deswegen haben wir da am Anfang auch echt verschiedenste bestellt gehabt, getestet gehabt und machen das auch immer noch. Also es gibt tatsächlich auch Produkte, die wir seit Anfang an entwickeln und mit denen wir immer noch nicht zufrieden sind und die wir deswegen einfach noch nicht gelauncht haben. Aber die irgendwann kommen werden, da sind wir sicher. Die Frage ist einfach nur, wann, weil man natürlich schon immer versucht, die innovativsten Materialien zu nehmen, aber dass auch der nachhaltige Materialmarkt einfach einiges noch nicht hergibt oder noch nicht in der Variation hergibt, dass es dann unbedingt zum Reiten geeignet ist. Deswegen müssen wir da teilweise auch einfach ein bisschen warten und immer wieder schauen und immer wieder neu anfragen, gibt es was Neues. Aber wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Ja, ich vermute mal, du sprichst zum Beispiel von einer Reithose, die wäre meine Vermutung für so einen Reitamateur, der ich bin, dass das ein Kleidungsstück ist, was besonders viel beansprucht wird und wo es natürlich dann auch schwierig ist, sowas mal auch so damit direkt zu starten, es gleichzeitig aber auch längerfristig mal getestet zu haben, ne? Weil ihr wollt ja, man will ja, dass so eine Reithose nicht nur ein Jahr hält, sondern auch ein bisschen länger. Und das ist natürlich für euch dann schwer, da wirklich die Stoffe so zu testen, dass sie wirklich auch lange halten, weil ihr jetzt nicht irgendwelche großen Testmaschinen habt, wie in der Industrie, wo dann irgendwie so ein Roboter da ganz schnell immer die ganze Zeit drüber reibt. Das heißt, was waren denn so die ersten Stücke, mit denen ihr dann angefangen habt?
Wir haben tatsächlich zuerst mit den Oberteilen angefangen, weil die relativ einfach, sage ich mal, für mich sind vom Schnitt her. Also mit T-Shirts, Funktionsshirts und dann mit Sweatjacken und Fleecejacken. Einen Rollkragenpulli haben wir gemacht und dann haben wir uns an die Reitleggings gewagt. Und weil du gerade noch das Testen angesprochen hast, wir haben da tatsächlich einen ganz coolen Vorteil, weil meine beste Freundin Bereiterin ist. Das heißt, die sitzt teilweise 6 bis 8 Stunden auf dem Pferd und hat dann natürlich einen ganz anderen Verschleiß als jemand, der nur, also in Anführungsstrichen, nur 5-mal die Woche normal reitet. Also kriegen wir da in relativ kurzer Zeit immer schon relativ gutes Feedback, wie gut so eine Reitleggings hält.
Und die Kontakte, die du zu den Produzenten hattest, hast du gerade gesagt, die hattest du schon aus deiner Arbeit vorher oder hattest du die extra schon rausgesucht, weil du diese Idee auch schon länger hattest?
Tatsächlich beides ein bisschen.
Okay.
Also ich habe vorher auch bei einem nachhaltigen Sportlabel gearbeitet und da natürlich schon ein paar Kontakte mitgenommen, habe aber auch meine Ausbildung früher in der Schneiderei. Da hat man natürlich auch immer Stofflieferanten, Kontakte, die man da immer nochmal aufleben lassen kann. Also das war ganz vorteilhaft, ja.
Und wie habt ihr euch dann, also wahrscheinlich, du hast gerade schon gesagt, in deinem Kinderzimmer, bei deinem Zuhause, bei deinen Eltern, ist sozusagen euer Büro jetzt auch noch aktuell, bis ihr jetzt umzieht. Das heißt, dort hast du dann auch die ersten Stücke und so weiter auch geschneidert. Und von dort, da habt ihr quasi eure Basis dann aufgebaut, oder?
Ja, genau. Also wir haben hier wirklich 3 verschiedene Spezialnähmaschinen stehen. Okay. Also so eine Mini-Industrie hier. Also haben da auch wirklich in gute Maschinen investiert, weil das einfach super wichtig ist, das nicht mit einer Haushaltsnähmaschine zu machen, die so jeder zu Hause rumstehen hat. Also wollten da auf jeden Fall wirklich gute Maschinen haben, die das auch gut nähen können. Ich habe hier einen riesigen Zuschneidetisch. Also hier ist quasi so eine kleine Mini-Produktion.
Für mich ist es auch immer total beeindruckend, wenn ich am Laptop arbeite und mich irgendwie für eine Stunde nicht umdrehe und dann Steffi irgendwie hinter mir den Schnitt gerade gemacht hat für zum Beispiel eine Fleecejacke und die dann schon fast fertig ist. Natürlich nur, wenn der Schnitt vorher schnell entstanden war. Aber das ist dann schon irgendwie echt für jemanden, der mit Schneiderei vorher nichts am Hut hatte, wie ich, ist es total beeindruckend, weil es ja schon so eine Kunst ist, die auch einfach in unserem Alter oder in unserer Generation viel verloren gegangen ist. Das ist echt cool und beeindruckend. Das hatte ich vorher bei ihr auch noch gar nicht gesehen. Wenn man sich dann umdreht und dann ist wirklich da auf einmal eine fertige Fleecejacke, die mega cool aussieht. Also das ist schon was Besonderes, finde ich.
Ja, glaube ich auch. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie man für so einen Preis von 50 Euro oder so zum Beispiel eine Jacke mit so vielen Taschen und so weiter und verschiedenen Materialien zusammengeflickt kriegt zum Beispiel. Das heißt, du hast, Steffi, viel dich damit beschäftigt, was für Teile können wir machen, wie können die aussehen mit den Stoffen, die zur Verfügung stehen, die nach euren Werten auch Input werden könnten für eure Kollektion. Was hast du denn, was war denn dann bei dir auf dem Tisch oder womit hast du dich dann in den ersten paar Wochen und Monaten beschäftigt, Jessica?
Also tatsächlich hatte Steffi 3 Monate Vorsprung. Okay. Da war ich nämlich noch in meinem alten Job. Ja. Hab noch die Kündigungsfrist abgewartet sozusagen, abgearbeitet. und kam dann ein bisschen später dazu. Da lief sozusagen der Gründungsprozess auch schon. Steffi hatte schon den ersten Ämtermarathon sozusagen hinter sich gebracht. Und dann ging es bei uns echt sehr viel erstmal darum, den Online-Shop soweit fertig zu bekommen. Wir hatten auch ursprünglich geplant, dass wir schon im April mit unserem Shop online gehen wollten. Das war super ambitioniert zeitlich. Corona hin oder her. Corona hat uns dann natürlich im Grunde genommen im ersten Monat, als ich dann hier angekommen bin, gleich einen kleinen Dämpfer verpasst. Weil das natürlich in Corona-Zeiten super schwierig war, Stoffe einzukaufen, die Produzenten immer wieder in Verzug geraten sind, einfach weil die komplette Produktion teilweise in Quarantäne gegangen ist etc. Ja, das ist ja ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall haben wir uns dann erstmal mit dem Online-Shop beschäftigt. Ist ja auch das ein oder andere Rechtliche, was man da eben dann beachten muss, womit man sich vorher, wenn man so gar nicht mit einem Online-Shop sich schon mal auseinandergesetzt hatte, wie ich, natürlich auch ganz neu ist. Und dann haben wir uns auch viel einfach konzeptionell noch damit beschäftigt, wie wollen wir überhaupt vertreiben zum Beispiel. Also wollen wir auch an Einzelhandel gehen, was wir jetzt nicht getan haben. Also wir verkaufen rein über unseren Online-Shop zum Beispiel. Finanzplanung musste gemacht werden, alles überhaupt mal durchzurechnen. Ist ja schon auch so, dass nachhaltige Materialien natürlich ihren Preis haben und wir da von der Preisstrategie her uns sehr viel Gedanken machen mussten, wo wollen wir uns positionieren. Also es ist schon so, dass wir eben nachhaltige Material oder nachhaltige Produkte zu einem zwar vergleichsweise hohen, aber nicht super hohen Preis anbieten wollen, damit eben auch die Masse sozusagen diese Produkte kaufen kann. Und darüber haben wir uns zum Beispiel auch super viel Gedanken gemacht. Also es waren so die unterschiedlichsten Sachen irgendwie, die dann plötzlich kamen und Kontakte, die geknüpft wurden. Und ja, da kam irgendwie, ging die Zeit super schnell um im ersten Lockdown dann.
Das heißt, du hast gerade gesagt, drei Monate Kündigungsfrist hast du nur abgewartet. Das heißt, ihr habt eigentlich direkt nach dem besagten Mädelsabend relativ zeitnah, da hast du dann deinen Job gekündigt.
Genau, also ich glaube, es waren 2 Wochen später, waren wir tatsächlich, lag die Kündigung bei beiden auf dem Tisch und ich glaube, sogar noch deutlich früher war sie ausgedruckt bei mir, also wir waren da schon sehr schnell dann, aber das war auch was eben schon länger, zumindest bei mir kann ich das sagen, schon länger sozusagen im Hinterkopf war, dass eben, wenn so eine Chance kommen würde und man wirklich einen Sinn auch in einem Startup sieht und so eine Vision hat, dass man dann auch sagt, komm, ich bin davon überzeugt und wir machen das jetzt. Also da haben wir echt nicht lange gezögert dann.
Das heißt, du warst in deinem vorigen Job auch so ein bisschen unglücklich oder war es einfach nur, okay, das, was ich da jetzt potenziell mit Steffi aufbauen kann, ist einfach viel besser oder es macht, da habe ich irgendwie viel, viel mehr Bock drauf.
Also erstmal viel, viel mehr Bock drauf, aber es war auch einfach ein ganz anderer Job, also es war ein Beratungsjob und ich glaube, jeder hat schon mal gehört, aber Beratung ist immer mit extrem langen Arbeitszeiten verbunden, indem man aber natürlich auch super viel lernt, also ich möchte die Zeit auf gar keinen Fall missen, das war echt super spannend, was ich da gemacht hat, aber total eine ganz andere Branche eben. Und deswegen, ja, der Wandel dann irgendwie aber auch umso spannender, sich da umzustellen, fiel mir dann in den ersten Tagen auch gar nicht so leicht, aber dann kommt man ja irgendwie super schnell rein.
Aber es klingt schon so, als wäre es, jetzt hättest du gar nicht so viel Überzeugung für dich so innerlich gebraucht, um dann diese Kündigung auch auf den Tisch zu legen und diesen Schritt dann zu gehen.
Nee, das stimmt, aber ich glaube, das ist, wenn man generell schon einfach daran zweifelt, ob man, ob das so der Job vielleicht für einen war, dann so einen Anstoß bekommt, dass man sagt, okay, ich kann jetzt wirklich was machen, wo ich hinterstehe oder wo ich auch was bewegen kann. Das ist ja immer so, wenn man jetzt wie wir wirklich sich dafür einsetzen will, dass eben die Reiterwelt nachhaltiger wird und sich auch fürs Tierwohl etc. einsetzen kann. Ich finde, da hat man wirklich jeden Morgen einen Grund, warum man aufsteht und warum man das alles macht. Also das ist, finde ich, was ganz anderes. Einmal, dass man selbstständig ist, aber auch, dass man nochmal ein anderes Warum hat als in dem Job davor.
Jetzt hätte man ja auch sagen können, okay, wir fangen da erstmal so die Recherche und so weiter, das machen wir alles irgendwie dann am Wochenende. Und oder ich reduziere mal meine Arbeitszeiten. Warum dann aber so der richtig ich weiß nicht, radikale Schritt, zu sagen, okay, wir machen das jetzt fulltime und ich kündige.
Da sind wir uns, glaube ich, beide einig hier, dass das tatsächlich nur in Vollzeit auch so möglich war. Also es hat eh schon so lange gedauert, jetzt schon. Also wir waren dann ja auch erst im Oktober online, heißt, wir haben ja schon, Steffi, fast ein ganzes Jahr, ich ein Dreivierteljahr daran gearbeitet. Und das wäre einfach nur halbherzig gewesen, da das dann nur am Wochenende zu machen. Wir haben ja auch so super viel Zeit reingesteckt und ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, oder so sehen wir es zumindest, dann muss man es auch wirklich mit vollem Herzen und voller Kraft durchziehen. Das mag von Businessmodell zu Businessmodell unterschiedlich sein, aber bei unserem Shop und System, wo man eben auch super viel selber macht und eben nicht in Auftrag gibt, sondern eigentlich alles selber macht, außer wir haben natürlich Hilfe bekommen, aber grundsätzlich jetzt auch gerade in der Entwicklung der Produkte und so machen wir sehr, sehr viel selber. Da war es aus unserer Sicht, oder ist es jetzt auch im Nachhinein, wäre es keine gute Idee gewesen, hätten wir das nur in Teilzeit gemacht oder halbherzig, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Aber also wir standen da schon voll hinter, haben gesagt, nee, es muss ganz Vollzeit sein.
Ja, das heißt, es hat ja jetzt auch so bis von Oktober 2019 bis Oktober 2020 ein ganzes Jahr gedauert, bis ihr den Onlineshop live geschaltet habt und dann auch erste Verkäufe reinkommen sozusagen und das erste Geld verdient wird für Hoovement. Wie habt ihr euch in diesem ersten Jahr des Aufbaus von Hoovement dann finanziert? Habt ihr vorher genug gespart gehabt, dass ihr sagt, okay, wir kommen durch ein Jahr? Wo habt ihr irgendwie vielleicht Kosten reduziert? Also wie habt ihr euch im ersten Jahr auch der Einkauf von den Materialien und so weiter, das kostet ja alles. Wie lief da die Finanzierung für euch?
Also wir haben unsere privaten Kosten insoweit drunter gefahren, dass ich nochmal jetzt ein Jahr bei meinen Eltern eingezogen bin. War eh ganz praktisch, weil ich eh noch keine Wohnung hatte, ich aus Frankfurt zurück nach Hamburg gezogen bin. Und wir haben da einfach das Glück, dass unsere Familien, die wie gesagt schon voll dahinter stehen und unsere Freunde uns da echt auch finanziell einfach unter die Arme greifen. Es kommt ja auch noch dazu, dass wir beide, ich ein Pferd und Steffi zwei Pferde haben, was natürlich auch nicht boxenseitig, die da anfällt und so nicht ganz wenig ist. Aber auch da hat uns eben da die Familie unterstützt. Da sind wir auch super dankbar für, dass wir da das Privileg hatten, dass sie uns so geholfen haben. Und ansonsten ist es natürlich schon so, dass man bei den Produkten, gerade bei der ersten Kollektion, einfach auch in Vorkasse gehen muss und die Materialien und die Produktion in Vorkasse bezahlen muss. Deswegen haben wir uns da dann natürlich auch für vergleichsweise geringe Stückzahlen entschieden und haben gesagt, okay, wir machen lieber ein paar mehr Produkte, obwohl es natürlich auch noch nicht super viele Produkte, unterschiedliche Produkte waren und dafür aber geringe Stückzahlen. Und das ist natürlich dann, wenn man das auf fünf Größen und vielleicht noch zwei Farben runterbricht pro Produkt, das wir hatten, ist das dann auch plötzlich gar nicht mehr so viel. Aber deswegen hatten wir Glück, dass das von der Größenaufteilung, die wir da gemacht hatten, einigermaßen hingekommen ist. Klar, das kann man am Anfang super schwer abschätzen. Und da haben wir uns auch teilweise ein bisschen verschätzt, aber im Großen und Ganzen hat das ganz gut geklappt.
Genau, unsere Strategie war quasi einfach, wenig zu bestellen und dann einfach Stück für Stück zu wachsen. Also wir haben von Anfang an gesagt, gerade auch zum Thema Überproduktion, dass wir lieber kleine Mengen bestellen und dann lieber nachbestellen. Und dann natürlich wieder mit dem Geld, was wir eingenommen haben. Und so sind wir jetzt eigentlich ganz gut das Jahr gewachsen.
Das heißt, wie groß, wie hoch war so die Stückzahl für die allererste Kollektion, mit der ihr dann im Oktober 2020 live gegangen seid?
Da hatten wir pro Stück oder pro Produkt hatten wir zwischen 100 und 150 Produkte.
Genau. Und die waren dann alle bei euch eingelagert bei dir im Kinderzimmer eingelagert?
Ja.
Okay. Und wie habt ihr dann, also das war die erste Kollektion, und dann habt ihr immer, je nachdem, was schneller weg war, dann nochmal nachbestellt?
Genau, also okay. Wir haben zum Beispiel relativ schnell gemerkt, dass wir einen ganz großen Bestseller haben am Anfang. Da hatten wir nur Oberteile, weil die Reitleggings da noch nicht fertig war. Und unser absoluter Bestseller war unser Rollkragenpullover. Und den haben wir dann relativ schnell nachbestellt und auch nochmal in einer neuen Farbe. Und so haben wir immer relativ schnell geguckt, was läuft gut und was müssen wir schon bestellen, was nicht. Das war cool, da so dynamisch zu sein. Und das funktioniert aber auch nur, wenn man wirklich mit den Produktionen eng zusammenarbeitet. Und das funktioniert tatsächlich auch nur, wenn die Produktion in Europa ist, weil aus Fernost da die Transportwege und so weiter, also da würde sowas gar nicht funktionieren.
Wobei man sich auch so nicht so vorstellen darf, dass wir hier einmal mit dem Finger schnipsen oder die Produkte dann vor der Tür liegen, sondern es ist schon auch so, dass man sich da einen ordentlichen Zeitpuffer einplanen muss. Die Stoffe, die werden in den seltensten Fällen schneller als 6 bis 8 Wochen geliefert, gerade in Corona-Zeiten natürlich deutlich länger. Und auch die Produktion dauert dann einfach, ne? Deswegen, das ist auch was, woran wir weiterhin eigentlich arbeiten, dass wir längere Fristen für uns auch einplanen und möglichst schnell einfach reagieren, wenn wir merken, okay, ein Produkt läuft gut, weil das natürlich super ärgerlich ist, wenn man dann einen Bestseller hat und der dann gegebenenfalls schon ausverkauft ist und man dann einfach sogar 3 bis 4 Monate braucht, um die Produkte nachliefern zu können, beziehungsweise die so lange ausverkauft sind. Ja, da versuchen wir immer noch schneller zu werden dann.
Ja, wie lange hat das dann gedauert, dass die ersten 150 Stück dann weg waren, so ungefähr? Nachdem der Shop dann online war, wie ging es dann mit dem Absatz sozusagen weiter?
Also wir müssen echt sagen, dass der erste Tag, wo wir gelauncht haben, uns völlig überwältigt hat. Das weiß ich bis heute. unser Shop läuft über Shopify und Shopify hat ja auch eine App auf dem Handy mit so einem ganz tollen Klingelton, sobald eine Bestellung kommt. Und am ersten Tag, sobald wir online gegangen sind, ich glaube, nach 10 Minuten kam die erste Bestellung.
Ping! Und ping! Ping!
es klingelte einfach nur. Und das war einfach so ein überwältigendes Gefühl. Also richtig, richtig cool. Die ersten Tage liefen echt alle, also ich glaube, die ersten 3 Tage waren richtig, richtig gut.
Das heißt, da habt ihr nur gepackt die ganze Zeit dann?
Ja, da haben wir wirklich direkt losgepackt und haben auch den ganzen Tag nicht wieder aufgehört. Und das liegt natürlich auch an unserem großen Bekanntenkreis, wo einfach super viele Reiter sind. Also das kommt einem da natürlich echt zugute, wenn man selbst in dem Hobby auch aktiv ist. Also das ist echt super cool, auch wie die Leute das angenommen haben, was da für ein Feedback kam. Also macht dann wirklich nochmal 3-mal mehr Spaß. Und tatsächlich hat es dann ein bisschen abgeflacht und dann haben wir aber relativ schnell mit Werbeanzeigen angefangen bei Instagram. Und dann ging es eigentlich wirklich hoch, also ständig eigentlich. Und
das war dann auch ein echt super Gefühl, dass man dann auch gemerkt hat, okay, fremde Menschen, die einen gar nicht kennen, kaufen und die dominieren das jetzt zu 99%. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn Bekannte von uns bestellen, so ist das nicht. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon ein schönes Gefühl, wenn man dann merkt, okay, es sind wirklich fremde Kunden und die finden die Produkte toll und wir fragen da auch mal ganz viel nach Feedback. Also wir schreiben immer eine persönliche Karte noch dazu und deswegen oder unter anderem deswegen wahrscheinlich bekommen wir auch einfach sehr, sehr viel Feedback und Leute schreiben uns nochmal eine Nachricht zurück über die verschiedensten Kanäle natürlich und das hilft uns auch in der Produktentwicklung dann wiederum.
Ja, ich meine, das ist ja bei eurem Produkt jetzt nicht so wie Zahnpasta, was man dann irgendwie alle 4 Wochen mal wieder neu braucht, wo dann auch die Bekannten natürlich dann das immer wieder regelmäßig kaufen, sondern das ist ja eher was man sich einmal kauft und dann ist ja auch euer Ziel letztendlich, dass ihr was produziert, was auch lange hält und wo eure Kundinnen und Kunden auch lange was von haben, sodass das ja dann eigentlich nur funktioniert, wenn dann auch eure Bekannten vielleicht am Anfang nur das tragen und dann werden die angesprochen und die erzählen davon und das ist einfach ein gutes Produkt und es wird dann über Mund-zu-Mund-Propaganda läuft das dann halt weiter und zeitgleich wird dann nochmal, habt ihr angefangen dann mit Werbung das zu schalten. Das ja, ist ja dann eher so der Weg, der bei so einem Produkt nur funktioniert, was ja auch dann eher so ein Produkt ist, dass man sich nicht regelmäßig dann immer neu nachkauft. Was ist denn, wenn ihr jetzt mal so zurückblickt auf dieses erste, es sind ja noch nicht ein ganzes Jahr, dass der Shop online ist, aber dass ihr gegründet habt, ist ja schon auf jeden Fall über ein Jahr her. Was sind, wenn ihr diese Monate nochmal Revue passieren würdet oder auch wahrscheinlich regelmäßig vielleicht auch mal macht, was ist das, eine neue Sache, die ihr gelernt habt, wo ihr vorher gar nicht drüber nachgedacht hättet, dass das passieren würde oder dass ihr euch sowas aneignet?
Also letztendlich sind wir jetzt beide im Grunde genommen Allrounder geworden, sag ich mal. Also es sind ja wirklich so viele neue Bereiche, die da auf einen einprasseln. Also ich hatte vorher einen eher BWL-lastigen... Also
ihr macht das immer noch zu zweit oder
kommt genau. Alles?
Okay.
Also es ist wirklich, letztendlich machen wir das Design, teilweise kleinere Produkte, näht Steffi auch. Wir machen unsere Finanzen zusammen mit einer Steuerberaterin. Wir kümmern uns um das Shopsystem. Man darf auch zeitlich wirklich nicht unterschätzen, dass wir sehr, sehr viel verpacken. Da nehmen wir uns auch die Zeit für, weil wir das eben sehr liebevoll tun. Aber auch das ist dann natürlich super zeitintensiv. Social Media kennen bestimmt viele, die zuhören, dass es ja, immer so schnell angeguckt ist, so Stories und Beiträge, aber dass es einfach super zeitintensiv ist und dass das eben auch, ja, unsere wichtigen Kanäle sind, über die wir im Moment kommunizieren. Deswegen wollen wir da auch, ja, viel Herzblut reinstecken, aber das ist natürlich alles echt zeitintensiv. Ja, aber ich glaube, so gerade dieser rechtliche Bereich zum Beispiel, das war auch eine Herausforderung. Wir haben zwar zum Beispiel mit dem Markennamen Hoofmint uns ganz, ganz viele Gedanken gemacht, uns abgesichert, das alles geprüft gehabt, das ist auch weiterhin alles okay. Aber wir hatten zum Beispiel den kleinen Fehler gemacht, dass wir unsere erste Winterkollektion nach Eskimo-Namen benannt haben. Und wir haben da verschiedene Produktnamen sozusagen genommen, also hatten dann dem Rolli Namen gegeben und haben dann natürlich berechtigterweise ziemlich schnell eine Abmahnung im Haus gehabt. Und das ist definitiv was, wo wir einfach wahrscheinlich zu unerfahren waren und einfach gedacht haben, naja, es sind ja Namen, ne? Mhm. Wie man jetzt auch, weiß nicht, sein Oberteil Jessica nennen könnte und haben gedacht, naja, es sind ja Inuit-Namen und das müsste ja möglich sein. Ja, und in dem Sinne haben wir dann da schon mal echt einen kleinen Dämpfer bekommen. Es sind einfach viele Bereiche, in denen man sich Gedanken machen muss und wo man, glaube ich, irgendwann aber auch einfach ein bisschen sensibilisiert für wird, dass wo noch überall kleine Hürden sich verstecken können.
Und wie habt ihr dann die Teile genannt?
Habt ihr euch andere Namen? Nee, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf.
Ah, okay, okay.
Oder? Ich weiß es nicht, aber wir gehen hier gar keine Risiken mehr ein.
Ja, ja, alles klar. Ja, aber krass, dass da einfach, dass da so schnell dann auch jemand darauf aufmerksam wird, der irgendwie anscheinend die Rechte an so einem Namen hat und das dann so schnell auch merkt und direkt da handelt.
Ja, tatsächlich, das war in Anführungsstrichen Traurige daran, war das ein Unternehmen, das darauf ausgelegt war, Unternehmen abzumahnen. Also die tatsächlich eine große Bandbreite an Namen gesichert haben und tatsächlich einfach krass. Nur abmahnen.
Ja, ja. Okay, und
das
wie
war
bereitet
ein
ihr euch
nicht
das,
so schöner Moment, als wir das gegoogelt haben. Wir hatten nämlich tatsächlich schon gemerkt, dass es ein Testkäufer ist.
Okay.
Ja, aber das sind alles Erfahrungen.
Ja, ja. Und wie kann man sich darauf vorbereiten? Also was macht man dann, um sowas, dass sowas nicht passiert? Muss man dann irgendwo nachgucken, ob sowas schon mal irgendwo registriert ist dann?
Ja, genau. Also beim DPMA heißt es ja, glaube ich, kannst du auf der Seite die Markennamen eingeben und kannst dann eben sehen, welcher Marke dieser Name eventuell oder welche Marke diesen Namen eventuell schon gesichert hat. Und hätten wir das getan, hätten wir wahrscheinlich auch relativ schnell darauf kommen können, dass es auch nicht okay ist, Produkte so zu benennen und es nicht nur um den Markennamen an sich geht, sozusagen, wie in unserem Fall jetzt Hoofmint, sondern auch eben um Produkte.
Okay, alles klar. Das heißt, da habt ihr was gelernt. Was ist noch so ein, vielleicht ein Fuck-up oder irgendwie so eine Anekdote am Anfang, wo ihr jetzt im Nachhinein ja auch gut drüber lachen könnt?
Eine lustige Geschichte ist auch der erste Prototyp der Reitleggings, den wir von einem Produzenten bekommen haben, für den wir uns letztendlich auch nicht entschieden haben.
Achso, okay. Wie viele Produzenten habt ihr jetzt aktuell?
Wir haben aktuell 3 verschiedene.
Okay, also für verschiedene Teile, verschiedene Produzenten.
Genau. Genau, wir haben es aufgeteilt, einfach weil es einfach einfacher ist, das aufzuteilen, um die Komplexität da so ein bisschen rauszunehmen. Also die Produzenten sind schon überfordert, wenn wir teilweise 4 Produkte irgendwie da nähen lassen. Und das ist einfach für die Kommunikation besser, wenn man wirklich da 1-2 Produkte hat und den Rest woanders, dann ist man auch nicht so abhängig davon. Also das würden wir, glaube ich, auch jedem empfehlen, dass man das aufteilt, wenn man ein paar mehr Produkte hat.
Und das Risiko ist natürlich für uns auch minimiert, falls, wir hoffen es natürlich nicht, aber falls mal bei einem der Produzenten was vorfallen sollte oder jetzt in diesem Fall halt sehr viele Quarantänen durch Corona entstehen zum Beispiel, dass man dann eben von den anderen beiden Produzenten noch weiterhin die Produkte bekommen kann.
Was ist jetzt mit der Leggings passiert? Ich habe gerade zu früh unterbrochen, sorry.
Alles gut. Wir haben die Leggings bei ganz vielen Produzenten getestet, also haben ganz viel meinen Prototyp quasi weggeschickt, dass sie den quasi nachnähen und haben dann geguckt, wo er am besten ist. Und der erste Prototyp, den wir bekommen haben, der sah so erstmal gar nicht so schlimm aus, also war okay optisch. Und ich weiß noch, dass wir dann unser erstes Bein reingesteckt haben und es nur noch knackte. Und wir haben uns echt angeguckt und dachten so, oh Gott. Also da sind jegliche Nähte direkt gerissen. Und wir dachten wirklich so, oh nein. Also hatten
sehr
total, ja, hatten total Angst, dass wir jetzt keinen finden. Und haben uns da echt im ersten Moment total verrückt gemacht, was natürlich super unnötig war. Wir haben letztendlich einen ganz, ganz tollen Produzenten gefunden, der das uns auch super optimiert hat alles. Und da war der erste Prototyp auch schon Welten besser. Also, aber der Moment war einfach echt, also im Nachhinein war er sehr witzig, wo man wirklich nur das Bein reinsteckt und alles gerissen ist, was geht.
Und der sah von der Form eher aus wie eine Windel.
Ah, okay, das ist doch schön so auf dem Pferd mit einer Windel. Ihr seid ja jetzt schon länger befreundet und es gibt ja auch Geschichten von Unternehmen, die gegründet worden sind. Zwei Brüder, die sich dann aber irgendwie auch streiten und dann ist der Twix-Riegel entstanden oder so weiter. Wie ist es denn bei euch? Wie habt ihr es oder was habt ihr vielleicht auch für euch festgelegt am Anfang oder wie schafft ihr es, dass eure Freundschaft, dass ihr irgendwie vielleicht trennt vom Business? Oder dass ihr, dass eure Freundschaft sozusagen nicht unter Diskussionen, die ihr vielleicht auch mal so im Business-Kontext dann auch führt, als Freundinnen, dass die euch nicht auseinandertreiben. Also wie ist es für euch als Freundinnen auch jetzt Business-Partnerinnen sozusagen zu sein? Und wie schafft ihr das?
Also grundsätzlich würde ich sagen, wir schaffen das sehr, sehr gut. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir uns eben schon so lange kennen und von vornherein genau wussten, auf was für einen Menschen wir uns einlassen. Und wir sind in vielen Dingen sehr, sehr unterschiedlich, aber manchen auch sehr, sehr gleich. Und diese Mischung ist, glaube ich, wirklich gut. Also zum einen natürlich, dass wir wirklich unsere eigenen Fachbereiche haben, wo sich der jeweils eine halt viel, viel besser auskennt. Dadurch reden wir uns natürlich nicht so viel rein, weil wir einfach wissen, der andere kann das einfach besser. Wir beraten uns natürlich super viel und wir sind auch emotional unterschiedlich. Also ich bin da, glaube ich, so der emotionale Part bei uns, auch so typisch Kreativmensch, würde ich sagen. Und Jessie holt mich da immer ganz gut runter, wenn irgendwas los ist und sagt mir, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm, alles gut. Und da ergänzen wir uns total gut. Und wir hassen es auch beide, uns zu streiten. Also wir machen das einfach nicht. wenn wir eine Diskussion haben, ist es nicht wirklich eine Diskussion. Also es ist eher, wir beraten, was besser ist und der jeweils andere sieht auch irgendwann ein, dass es dann wirklich besser so ist. Also ich glaube, wir sind da beide sehr, sehr unkompliziert, was das angeht.
Dazu muss man aber auch sagen, dass es auch immer wieder Themen gibt, die mich dann total stressen und wo dann wiederum Steffi sagt, du, das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Also da, glaube ich, redet man sich gegenseitig dann auch wieder, dass vielleicht, wenn es auch mal nicht so gut gelaufen ist, dann redet man sich zumindest wieder gegenseitig gut. Also ich hatte da heute ein schönes Beispiel. Ich habe 52 Rollen Wattierung bestellt und habe nicht so ganz, erstens nicht so ganz dran gedacht, wie groß wohl eine Rolle Wattierung sein wird. Und dann haben wir die an einen Produzenten geschickt, der uns dann in dem Moment, wo die Ware schon unterwegs war, geschrieben hat, oh, er kann den Prototypen leider uns doch nicht machen, beziehungsweise dann auch die Produktion nicht. Und so, dass wir die Ware woanders hinschicken mussten. Und ja, jetzt hat diese Ware mehrere Tage in einem Lager gelagert eines Transportdienstleisters und musste dann in ein anderes Land geschickt werden. Und das sind natürlich Momente, die einen im Startup einfach echt wehtun, weil man weiß, es wird teuer, aber noch nicht wie teuer. Und da, ja, hat Steffi dann jetzt halt heute auch drüber gelacht, hat sogar einen Witz gemacht und ich konnte nicht lachen. Aber es passieren einfach Fehler.
Ja, ja. Aber ihr verzeiht euch auch.
Ich hoffe. Hast du mir verziehen?
Ja, okay. Das heißt, also ihr streitet eigentlich fast gar nicht. Manchmal, also so in Beziehungen oder so, ist es ja manchmal auch gut, wenn man sich mal richtig ausstreitet. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr mal wirklich in Situationen, vielleicht gab es auch mal Situationen, wo ihr wirklich anderer Meinung seid. Was ist da euer Vorgehen?
Also so richtig krass anderer Meinung sind wir eigentlich wirklich nie. Das ist auch sehr faszinierend tatsächlich. und letztendlich ist es wirklich dann ein, wir reden darüber und dann entscheiden wir uns gemeinsam für irgendwas. Also ich würde auch sagen, dass tatsächlich wir gar nicht trennen müssen, ob es jetzt beruflich oder privat ist. Also ich glaube, wir würden beide sagen, dass unsere Freundschaft daran total gewachsen ist, dass wir das hier zusammen machen und das ist auch total schön.
Das Einzige, wo man sich natürlich so ein bisschen zusammenreißen muss manchmal, ist, dass man, wenn wir zum Beispiel dann im Reitstall sind oder auch an einem Freundesabend, dass man dann nicht zu viel über die Arbeit auch redet, sondern sich selber auch ein bisschen die Zeit nimmt, mal wieder abzuschalten. Gerade beim Pferd ist das natürlich eine super Gelegenheit, um auf andere Gedanken auch mal zu kommen. Und da muss man sich natürlich auch echt zusammenreißen. Und selbst wenn man nicht dabei ist persönlich, dem anderen nicht irgendwie um 23 Uhr abends noch zu viele Nachrichten zu schicken. Das passiert natürlich trotzdem. Aber das ist immer wieder was, woran wir uns erinnern müssen und wo wir nach einer Zeit trotzdem wieder reinrutschen.
Mhm. Was ist denn hier gerade so euer Workload? Wie viele Überstunden macht ihr, wenn man mal von einer 40-Stunden-Woche ausgeht?
Im Moment sind es ganz schön viel, würde ich sagen. Also, weiß nicht.
Also Wochenende gibt es gerade nicht so auch.
Ja, also letztes Wochenende hatte ich tatsächlich relativ frei, weil ich Geburtstag hatte.
Okay.
Da gönne ich mir dann doch mal ein Wochenende. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, also mindestens 50, 60 Stunden haben wir schon.
Ja, das ist interessant, weil wir letztens noch in einem anderen Podcast zu Gast waren, wo wir die gleiche Frage gestellt bekommen haben. Ich glaube, da haben wir noch gesagt, eher 45, 50 Stunden. Okay. Aber im Moment merken wir einfach, dass es langsam nicht zu viel wird, aber dass wir einfach Themen, die wir gerne auch vorantreiben würden und wo wir Riesenpotenzial noch sehen würden, im Moment einfach nicht schaffen. Und deswegen, falls jemand zuhört, der aus der Nähe von Hamburg kommt, bewerbt euch gerne, falls ihr im Bereich Social Media einen Werkstudentenjob sucht. Kurze Eigenwerbung hier dazwischen geschoben.
Ja, gar kein Problem, sehr gerne. Ja, cool. Dann, also ihr habt ja auch beide Pferde. Ich wollte jetzt nochmal so zum Abschluss mal noch eine Sache probieren. Die kann funktionieren, vielleicht aber auch nicht. Ich kenne mich mit Pferden jetzt noch nicht so aus. Ich weiß, dass das besondere Tiere auch sind. Stefanie, dein Pferd heißt, wenn ich das richtig bei Instagram gesehen habe, Lando. Und du hast aber noch ein zweites, Farlap. Jessi, dein Mecklenburger heißt Linda. Und ich würde mal ganz gerne probieren, ob es für euch Eigenschaften gibt von euren Pferden, die ihr bemerkenswerte findet und auch euch vielleicht abgucken könntet hinsichtlich eurem Business jetzt Hoofment.
Also grundsätzlich schon mal vorweg glaube ich, dass so dieses Aufwachsen mit Pferden uns total geprägt hat, weil dieses Verantwortung für ein Tier übernehmen glaube ich einen echt beeinflusst, wenn man aufwächst. Also da gibt es ja wirklich nicht, ich bleibe heute mal zu Hause, sondern da wird, auch wenn es vielleicht mal ein Regentag ist und man nicht so Lust hat oder man irgendwie mit einem Schnupfen im Bett liegt, dann fährt man meistens trotzdem noch zum Pferd. Und diese Verantwortung, eben auch seine Aufgaben hier zu erfüllen und jetzt eben auch die Verantwortung gegenüber dem Kunden, wirklich ein gutes Produkt zu liefern, das haben wir auf jeden Fall durch das Reiten
an sich. Also auch Dinge mal zu machen, die auch vielleicht nicht gerade im Moment Spaß machen, aber die halt einfach gemacht werden müssen.
Ja, und ansonsten Linda ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich würde mich nicht mit ihr als Omi vergleichen, aber sie ist super entspannt. Und die Entspannung kann ich zwar im Moment nicht immer umsetzen, wenn es hier einfach viel Workload ist, aber so grundsätzlich versuche ich schon immer alles mit einer inneren Entspannung anzugehen oder zumindest sehr locker zu sehen und nicht gleich durchzudrehen.
Also die Dinge kommen, wie sie kommen, sozusagen.
Mein Pony Lando hat tatsächlich letztes Jahr ein Auge verloren und er ist jetzt auch schon 22, das heißt, ist noch nicht super, super alt, aber natürlich für ein Pferd schon ein sehr erwachsenes Alter. Und das ist natürlich krass, wenn man in dem Alter einfach etwas verliert, was sonst immer da war. Und das war für uns beide eine sehr krasse Zeit und ich würde von ihm auf jeden Fall mir abgucken, dass man stark sein muss und kann. Also der hat eine unfassbare Stärke einfach, Dinge zu überstehen, die einfach krass sind und das würde ich mir auf jeden Fall abgucken.
Ja, cool. Ich kenne Pferde auch nur manchmal von der Koppel, so wenn man mal mit dem Fahrrad an der Weide vorbeifährt, aber ich weiß über meine Cousine zum Beispiel auch, die auch viel mit Pferden zusammenarbeitet, dass Pferde viele, viele wunderbare Eigenschaften haben und vor allem auch so, ich glaube, Vertrauen, das, was sich auch irgendwie dann aufbaut zwischen der Reiterin oder dem Reiter und dem Pferd, das ist ja auch nicht mal eben aufgebaut und so ein bisschen, also dieses Vertrauen sehe ich auch zwischen euch beiden, ne? Und das ist ja auch enorm wichtig im Business-Kontext, dass man sich einfach gegenseitig vertraut und hatte ich jetzt auch den Eindruck, dass Steffi Jessica vertraut, was die Finanzen angeht und umgekehrt Jessica Steffi vertraut, was so die ganze Produktentwicklung auch angeht und von daher bin ich gespannt, was ihr dann in den kommenden Monaten und Jahren auch noch vorhabt. Ich weiß, dass ihr, also man kann euch finden bei Instagram unter @hoofmill, glaube ich, ne?
Genau.
Und da eure Reise sozusagen mit nachverfolgen. Und ihr habt jetzt auch einen Podcast in Planung. Der Name steht noch nicht so ganz, aber das kann man sicherlich, wenn man euch bei Instagram verfolgt, wird man das mitkriegen, wann der dann soweit ist und auch rauskommt. Wünsche euch da auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Von daher folgt Jessica und Steffi auf einem Hoofmint auf jeden Fall gerne bei Instagram. Das ist, glaube ich, der beste Kanal, wo man in Kontakt bleiben kann mit euch, richtig?
Ja, genau.
Okay, perfekt. Ansonsten, falls ihr ein Pferd habt und auch viel reitet, dann gerne auch bei hoofmint.de.
Ja, hoofmint.de.
Okay, sehr gut. Vorbeischauen und mal gucken, was dabei ist. Und ich bedanke mich bei euch beiden für eure Zeit und die Einblicke in eure Reise beim Aufbau von Hoofmint.
Hat uns total gefreut. Danke, dass wir dabei sein durften.
Das war's mit der heutigen Folge vom Kaltenwasser-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war was dabei, was ihr mitnehmen könnt, falls das der Fall ist und irgendwie eine Stelle habt, die ihr interessant fand und gerne auch teilen wollt, dann tut das doch einfach in eurer Story bei Instagram. Taggt mich einfach @kalteswasserpodcast oder bei LinkedIn über einen Beitrag und markiert mich Tillmann Vorhoff. Und dann gibt es als kleines Dankeschön, wie gesagt, einen kleinen Shoutout in der nächsten Folge in den Shownotes. Bis dahin, bleibt mutig, fangt eure Ideen an, in die Umsetzung zu bringen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann.